Einen frohen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Hörerin, lieber Hörer. An diesem ersten Sonntag nach Ostern möchte ich Sie einladen, eine biblische Persönlichkeit aus einem vielleicht ungewohnten Blickwinkel zu betrachten. Seit 2,5 Jahren arbeite ich als Studienleiterin am Bildungszentrum der Heilsarmee in Basel. Zu meinen vielfältigen Aufgaben gehört das Begleiten der Studierenden, das Verwalten ihrer Dossier und auch das Unterrichten, zum Beispiel von Bibelkunde, Altes und Neues Testament. Das alles brachte mich auf die Idee, das Leben eines Jüngers aus der Perspektive eines Studienleiters zu betrachten. Wie hätte es sein können, wenn zum Beispiel der Jünger Thomas einer unserer Studierenden gewesen wäre und ich als Studienleiterin den Schlussrapport für sein Studium zu schreiben hätte? Stellen wir uns vor, dass in meinem Aktenschrank eine Mappe wäre, wo drauf steht: Thomas, genannt der Zwilling. Wenn ich da zu blättern beginne, fällt mir gleich auf, dass keine Bewerbungsunterlagen vorliegen, wie das sonst etwa üblich wäre. Da ist nichts zu finden über seinen bisherigen Werdegang. Von seinem familiären Hintergrund wissen wir nur aus seinem Namen, dass irgendwo ein Zwillingsgeschwister war. Offensichtlich hat Thomas die Chance zur Ausbildung nicht aufgrund irgendwelcher Vorleistungen erhalten und auch nicht aufgrund irgendwelcher Familienverbindungen. Wie kommt es denn, dass wir ihn im Jüngerkreis finden? In seinem Fall ist die Antwort im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 14. Und Jesus bestimmte 12, dass sie bei ihm seien und dass er sie aussende, um zu verkündigen. Nicht Thomas hat sich also beworben, sondern er wurde angeworben. Er war in eine besondere Art von Schule aufgenommen, in eine Lern- und Lebensgemeinschaft mit seinem Lehrmeister Jesus. Wenn man sich das so vorstellt, da lebten rund ein Dutzend Männer unterschiedlichster Herkunft, Bildung und Persönlichkeiten tagtäglich zusammen. Nur schon jeden Tag das Essen beschaffen muss ein Großauftrag gewesen sein. Und dann der nicht abreißen wollende Zustrom von Hilfesuchenden, die von Jesus Trost, Heilung oder ein Glaubensgespräch wollten. Und dann in all diesen Dingen lernen, Gottes Wort zu verstehen, es weiterzugeben, zu beten. Aus Thomas und den anderen sollten nicht weltfremde Theoretiker werden, sondern Menschen, die im Alltäglichen, in praktischen Hilfeleistungen dem Evangelium Gestalt geben, so wie sie es bei Jesus Tag für Tag sehen konnten. Wenn ich mir jetzt weiter vorstelle, wie ich im Dossier von Thomas blättere, was für einen Menschen entdecke ich da wohl? Wie bewährt er sich in der Gemeinschaft und im Dienst? Es war ja gerade gegen Ende des Lebens Jesu manchmal recht riskant, zu den Frommen zu gehören. Sticheleien und Anfeindungen waren mittlerweile so groß, dass Komplotte gegen Jesus geschmiedet wurden. Da konnte es unter Umständen sogar gefährlich werden. Angesichts solcher Tatsachen, welche Einträge könnten wir da über Thomas finden, unter praktischer Dienst und Sozialkompetenz? Da könnte zum Beispiel stehen: Thomas widmet sich einer Aufgabe ganz. Einmal überzeugt, zieht er eine Sache durch bis zum Schluss. Er geht Schwierigkeiten und Leiden nicht aus dem Weg, auch wenn das Risiko besteht, dass Steine fliegen. Er hat eine außergewöhnliche Motivationsgabe. Gerade als es um einen riskanten Auftrag ging, gelang es ihm, die ganze Gruppe zu motivieren und mitzugehen. Da steckt schon etwas in diesem Thomas. Es gefällt mir, was ich über seine praktischen Seiten erfahre. Menschen mit großer Sozialkompetenz, die sind ja gefragt heute. Aber so als Studienleiterin möchte ich doch noch mehr wissen. Mich würde interessieren, wie wohl seine Lehrer sein Lernverhalten einschätzen. Was könnte am Ende eines Semesters bei Thomas stehen? Ich lehne mich entspannt zurück. Ein Studierender, der so große Sozialkompetenzen entwickelt hat, ist sicher auch ein brillanter Lernender. Ich lese im Johannesevangelium weiter, bis ich wieder eines dieser Textfragmente über Thomas finde und staune nicht schlecht. Dieser Thomas, Je weiter er kommt in seiner Ausbildung, desto offensichtlicher werden seine Mängel. Da lesen wir, Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. An dieser Stelle begann Jesus, seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er leiden und sterben müsse. Dabei richtete er den Blick weit über Kreuz, Tod und Grab hinaus. Alles klar, oder? Mir scheint, es ging da ähnlich wie manchmal bei mir im Unterricht. Wenn ich der Klasse ein neues Thema bringe, alles gut zu erklären versuche, Beispiele anfüge, routinemäßig frage ich dann noch, alles klar? Und bin in Gedanken bereits beim nächsten Thema. Und plötzlich sehe ich sie, diese Hand, die sich da etwas zögerlich hebt und jemand sich doch zu Wort meldet. So könnte es damals auch gewesen sein. Denn Thomas sagt hier gewissermaßen, Moment, ich habe da eine Frage. Ich habe das nicht ganz verstanden. Für mich ist da gar nichts klar. Und ich kann mir vorstellen, dass es da mit den Jüngern ähnlich war wie manchmal in einer Klasse. Bei allen geistern Fragen durch die Köpfe. Aber keiner wagt, sich eine Blöße zu geben. Bis dann einer die Frage stellt, die im Grunde genommen alle bewegen. Gerade so kommt mir Thomas da vor. Wenn er nicht gefragt hätte, hätten wir wohl eine Lücke im Bibeltext. Dem Thomas nämlich verdanken wir einen der schönsten Verse des Evangeliums. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Da bin ich versucht zu rufen, gut gemacht, Thomas, und halte inne. Habe ich wirklich alles beachtet? Ist alles gesagt über diesen Schüler? Ich stelle mir vor, wie ich in seinem Dossier weiterblättere. Da hat es in der Tat noch die Anwesenheitsliste. Früher, als ich in der Ausbildung war, nannte man das noch Absenzenliste. Am Ende des Johannesevangeliums steht nämlich etwas Wesentliches. Er war nicht dabei, als es darauf ankam. Gerade erst hatten sie Karfreitag erlebt. Jesus war verraten und ans Kreuz gebracht worden. Alle seine Jünger waren vor Entsetzen geflohen, als dort am Kreuz der Gottessohn starb. Und dann an Ostern, als die Jünger im Gebetsraum beisammen waren, da war Thomas nicht dabei. Es wird uns nicht gesagt, warum er nicht da war. Jedenfalls, er verpasste die Begegnung mit dem Auferstandenen. Als ihm die anderen erzählen, wir haben Jesus gesehen, er war hier, er lebt, da sagt er, glaube ich nicht. Wenn ich es nicht selber sehe, meine Finger nicht selber auf seine Wundmale legen kann, dann glaub ich es nicht. Die Jünger drangen nicht weiter in Thomas. Sie hielten die Spannung aus, dass einer von ihnen Fragen anmeldete und zweifelte. Am nächsten Sonntag waren sie wieder zum Gebet zusammen. Wie eine Woche zuvor steht plötzlich Jesus mitten unter ihnen. Jetzt hätten sie alle Möglichkeit gehabt, dem Zweifler zu sagen, siehst du, wir haben es dir ja gesagt. Wir hatten doch recht. Aber nichts von alledem. Hier entsteht nun Raum, dass Jesus seinem Jünger ganz persönlich begegnet und ihn anspricht. Komm und sieh. Komm und höre auf zu zweifeln. Komm und in Zukunft glaube, auch wenn du nicht siehst. Es ist diese Begegnung mit Jesus, die alles verändert. Überwältigt spricht Thomas Worte, die in ihrer Knappheit und Schlichtheit das erste Glaubensbekenntnis für den auferstandenen Herrn sind. Mein Herr und mein Gott. Hier ist nicht auswendig gelernter Katechismus, auch nicht dogmatische Lehrsätze. Mein Herr und mein Gott. Es ist der Gott, der ganz gut damit zurechtkommt, dass wir nicht immer alles auf Anhieb verstehen. Es ist der Gott, der unsere Fragen zulässt, auch unsere Zweifel. Es ist der Gott, der Begegnungen schenkt, ganz persönlich, und der uns nicht an dem Punkt unserer Fragen und Zweifel stehen lassen will, sondern weiterführen, weiter in das Abenteuer des Glaubens hinein, wo im Alltag, in unseren ganz eigenen Umständen, unser manchmal so kleiner Glaube an diesem großen Gott festgemacht werden darf. Von Thomas lesen wir in der Bibel nicht mehr sehr viel. Alte Überlieferungen sagen, dass er Apostel Syriens gewesen sei, dann in Persien und bis weit nach Indien evangelisiert hätte. Was wir aber mit Bestimmtheit von ihm sagen können, ist dies: Er war von Jesus berufen, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Er hatte den Mut zu fragen und den Mut, seine Zweifel offen zuzugeben. So wird mir Thomas sehr nahe und sympathisch. Denn auch mir ist nicht immer alles klar, was ich in der Bibel lese. Und ich staune darüber, dass in den vielen kleinen und manchmal auch großen Begegnungen mit Gott meine Fragen und Zweifel nicht weggeschoben werden. Ich darf sie vor ihm aussprechen und dabei entdecken: Dieser Gott wird mein Herr und mein Gott. Ja, wenn man eine solche Begleitung hat, darf man getrost in den Alltag hineingehen.